Herzlich willkommen bei meinem Podcast von Mann zu Frau. Ich bin Joanna Mann und spreche mit Frauen von erfolgreichen Männern, die selbst viel zu erzählen haben. Herzlich willkommen bei meinem Podcast von Mann zu Frau. Ich heiße Joanna Mann und ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Das ist die erste Folge im neuen Jahr, die ich aufnehme, und ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, einen Gast aus Hamburg bei mir zu haben. Carlotta Hagemeyer, herzlich willkommen und ich freue mich, dass du den langen Weg aus Hamburg zu mir gemacht hast.
Ja, ganz vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch wahnsinnig, hier zu sein in dem schönen Wien und konnte schon ein bisschen Wien anschauen und freue mich jetzt wahnsinnig, mit dir hier reden zu dürfen.
Kalte, verschneite Wien, ja, aber es hat auch was. Du bist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Familienrecht, aber ich möchte kurz erzählen, wie überhaupt zu unserem heutigen Treffen kam. Vor ein paar Jahren hat mir eine Freundin von mir ein Buch geschenkt. Und das Buch ist von deinem Mann, vom Dr. Pablo Hagemeyer, gestatten, ich bin ein Arschloch. Und das, also schon alleine der Titel hat mich gecatcht. Und ich habe es gelesen damals, und nachdem ich mich dann letzte Zeit ein bisschen mit dem Narzissmus beschäftigt habe, kam mir der Gedanke, es würde mich wirklich interessieren, wie es der Frau vom Narzissten, der sich als Narzisst geäußert oder geoutet hat, wie tickt und wie geht's der Frau des Narzissten? Und so bin ich dann auf dich gekommen. Ich habe dann deinen Mann kontaktiert und er hat mir deine Kontaktdaten, und ich habe mir gedacht, wow, also wirklich eine tolle, erfolgreiche Frau. Also dein Mann hat mich dann gar nicht mehr so interessiert, du hast mich interessiert. Also einfach aus deiner Tätigkeit, aus deinem Beruf, eben als Rechtsanwältin und eben Anwältin für Familienrecht. Und wir haben dann mehrmals gesprochen bzw. geschrieben. Und ich freue mich wirklich, dass du da bist. Und wahrscheinlich, ich weiß, du kannst es nicht mehr hören, dass man dich auf deinen Mann anspricht. Aber eins muss ich noch erwähnen. Es hat mich wirklich sehr gecatcht, weil auf deiner Homepage steht, dass du quasi die Frau des Arschlochs bist. Ist das Hamburger Humor? Ich habe mir gedacht, in Wien würde das nicht durchgehen.
Ja, auf jeden Fall. Also das erste Buch hat ja auch wirklich diesen Titel, der auch ein bisschen schwierig ist, ne? Gestatten, ich bin ein Das war auch zuerst natürlich in der Familie meines Mannes, wurde auch gesagt, mein Gott, du kannst nicht dieses Buch so nennen. Unsere ganze Familie gerät in Verruf. Also das war schon sehr viel, hat schon sehr viel hochgewirbelt. Aber es hat sich rentiert. Also bis heute ist das, also er hat ja jetzt einige Bücher geschrieben, ich habe jetzt den Überblick verloren, 5 oder 2 sind auch gerade in der Pipeline noch. Das ist wirklich so ein Longseller, weil das wirklich so aufrüttelt und viele aufgerüttelt hat. Und der Titel ist einfach ein bisschen provokant, und das war auch das, was er damit wollte, weil das Buch wurde geschrieben 2016 ungefähr. Trump kam an die Macht 2017 und Narzissmus war noch nicht so sehr auf dem Tablett. Ich meine, das ist jetzt tatsächlich fast 10 Jahre her. Also es ging ja langsam so los, ne? Und es wurde dann immer mehr mit diesem Narzissmus-Thema. Und mittlerweile ist das ja aber auch mehr wie so ein Auffangraster geworden, haben wir das Gefühl, dass dieses Labeln mit Narzissmus irgendwie man ist wahnsinnig schnell dabei. Alles, was irgendwie komisch und ein bisschen irgendwie nervig ist, wird, ach, das ist ja ein Narzisst irgendwie gelabelt, ne? Das ist so ein bisschen, das hat mal irgendwie ein Psychologieprofessor gesagt, wie der Sündenbock unserer Zeit ist das ein bisschen geworden. Und um zu deiner Frage zurückzukommen, wie lebt es sich mit so einem, der sich selber eben outet? Aber ich meine, es ist ja auch ein bisschen das humorvolle Outing. Er hat ja auch gesagt, er ist ein netter Narzisst. Und ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen, also ich werde ja auch viel angefragt über meinen Mann natürlich, dass die Leute sagen, sie kennen sich mit Narzissmus als Anwältin aus. Ich habe da ein Problem. Das ist wirklich jeder zweite Satz ist Narzissmus, die Anfragen bei mir, die jetzt kommen. Und natürlich unterhalten wir uns darüber auch sehr, sehr viel, was auch wirklich toll ist, einfach, dass wir so auf einer fachlichen Ebene darüber sprechen können. Und wir haben jetzt auch dieses Jahr Silberne Hochzeit, also wie gesagt, ich lebe noch und ich bin nicht, also er ist nicht einer. Also wie gesagt, ich habe mal einfach so ein so einen Begriff mir zusammengestellt, also so ein Akronym heißt das, das heißt Hammer, damit man einfach ein bisschen merken kann, was für Merkmale sind der Narzissmus, wenn man das mal definieren muss. Ne? Mhm. Da steht zum Beispiel H, steht für Höhenflug. Ja? Ja. Narzissmus, ein Narzisst ist immer auf dem Höhenflug, der ist immer besser
ja.
als alles.
Diese
ne?
Grandiosität, ja.
Genau, mhm. genau. Dann das A steht für alles oder nichts. Der geht Risiken ein, mhm. nicht nur finanziell, auch auf jeder Basis Risiken, auch eben auf Kosten anderer. Und das hängt mit dem dritten zusammen, M für Manipulation, mhm. das heißt Ausnutzung
ja.
anderer. Also wie
der
gesagt,
Gaslighting,
Manipulation
ja.
ist ja, ich meine, jeder Mensch manipuliert, jeder Verkäufer manipuliert. Ja, man trifft so viele Entscheidungen am Tag, ich glaube 35.000 habe ich mal gelesen. Aber wenn die Manipulation heißt, jemanden ausnutzen ja. oder zu Lasten von jemanden oder jemanden zu schaden, dann ist das halt übel. Ne?
Darüber
das ist halt,
kommen wir noch zu
genau,
sprechen.
Darauf kommen
genau.
wir noch zu sprechen. Mhm. Dann noch kurz, dann wäre das nächste M, wäre mangelnde Kritikfähigkeit. Mhm. Das heißt, wenn man ihn kritisiert, wird er vielleicht aggressiv, sogar abwertend.
Rachesüchtig, ja.
Rachesüchtig, was man dann zu spüren bekommt. Dann ein E steht für die Extrawurst,
ja.
also immer ansprüchlich, VIP-Status. Ne?
Ich dachte, du sagst Ego.
Ego könnte man ja. auch so definieren. Ja. Und das R steht für rücksichtslos.
Mhm.
Also Moral steht da auch mal hinten an. Und es geht einfach, wie gesagt, ohne Rücksicht auf Verluste, die eigenen Interessen durchhauen.
Ja. Ja.
Und wie gesagt, und das ist der Pablo alles nicht.
Ja, das ist eigentlich für mich von Anfang an klar gewesen. Für mich ist ausschlaggebender, dass ein Narzisst nie zugeben würde, dass er ein Narzisst ist. Das heißt, wenn du jemanden, meine abgesehen davon, dass das Wort schon ein bisschen inflationär geworden ist, weil damals, als ich das Buch von deinem Mann gelesen habe, das hat man gar noch nicht so gehört, das hat man gar nicht gekannt. Aber jetzt ist die Social Media sind voll mit, beziehungsweise ist das mein Algorithmus, der mir dauernd irgendwelche Coaches zuschickt, aber mein Gefühl ist, wie du schon gesagt hast, dass man oft in diese Schiene geschoben wird, weil man irgendwie zum Beispiel ein bisschen egoistisch ist, aber im egoistischen guten Sinne, weil man einfach auf sich selbst Rücksicht nimmt oder sich selbst gerne mag, wird man oft schon als Narzisst. Und ich habe auch aus dem Buch rausgelesen, dass das Buch war schon ein bisschen ein Spiegel, das uns allen vor den Augen geführt wird, weil wir alle irgendwo ein bisschen Narzissten sind. Und das ist gar nicht so schlecht, wenn wir alle ein bisschen diese Züge haben. Natürlich ohne in die Extreme zu gehen. Aber natürlich, es ist eine Plage unserer Zeit irgendwo. Und einerseits kann man das nicht mehr hören. Andererseits ist es gut, dass man weiß, wie man sich davor schützen kann, wie auch immer. Aber was bei dir wahnsinnig spannend ist in deiner Arbeit als Rechtsanwältin, ist das Thema Manipulation, weil du hast ja auch selbst gesagt, das ist dein Schwerpunkt und du warnst von den verbalen und nonverbalen Manipulationen und lernst das zu erkennen. Meine Frage ist, normalerweise passiert Manipulation über die Jahre. Also man wird als zum Beispiel als Partner in einer Ehe oder in einer Partnerschaft, wird man oft durch den Partner manipuliert und irgendwie so weit getrieben, dass man total Selbstwertgefühl verliert und total irgendwo in ein Eck gedrungen wird. Wie kann man in deiner Arbeit, wie gehst du damit um? Wie gehst du das an?
Ja, ganz interessantes Thema und schwierige Frage. Wie gesagt, es gibt ja wirklich, ich habe mal so ein Online-Seminar gemacht zum Thema Manipulation. Und es gibt, glaube ich, wahnsinnig viele Arten von Manipulation.
Mhm.
Das ist unfassbar. Also natürlich gibt es emotionale Manipulation. Dann gibt es zum Beispiel eine nennt sich Brunnenvergiftung. Das heißt, man sagt zum Beispiel, naja, das hast du ja von dem, du weißt ja, dass der irgendwie nur Mist erzählt, dem kann man ja nicht glauben. Solche Sachen, das ist zum Beispiel Brunnenvergiftung. Dann gibt es irgendwie so Mehrheitstaktik. Naja, die meisten sagen oder alle Fachanwälte sagen oder so, dass man denkt so, oh, okay, ich muss das machen. Oder man sagt, naja, aber du kannst ja nur A oder B machen. Also es so Scheinalternativen. Also das sind, wie gesagt, es gibt unfassbar viele Techniken und es gibt auch für jedes eigentlich so ein bisschen so eine Abwehrtechnik. Aber was halt allen so gemein ist, also was alle verbindet, ist, dass man, und was das Allerwichtigste ist, ist es zu erkennen. Mhm. Also wenn du es erkennst, hast du schon mal 80% erreicht. Also ich habe jetzt im letzten Jahr auch noch eine Mediationsausbildung gemacht. Die werde ich jetzt tatsächlich im Januar abschließen. Und es ist tatsächlich auch wahnsinnig interessant, diese Tools da zu lernen. So ein bisschen Harvard-Konzept. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist ein wahnsinnig interessant. Das heißt ja, dass man das den Mensch von dem Problem abtrennt, ne? Was ein ganz wichtiger Punkt ist. Also, wie gesagt, nochmal, erkennen ist das Erste. Wenn du es erkennst, ist schon mal 80% da. Also, und dann muss man gucken, dass man es auch benennt, also innerlich oder äußerlich benennt, dass man denkt so, ah, ich habe es erkannt, was hier passiert ist Folgendes. Es ist eine Manipulation in der und der Art, wie auch immer. Also wie gesagt, es gibt Hunderte. Und dann ist der letzte Schritt eben, das abzutrennen. Die Abtrennung der Sachebene von dem persönlichen Angriff. Und wenn man das abtrennt, also ich finde, das ist wirklich, das ist so leicht gesagt, aber das ist wahnsinnig schwierig. Also ich, wie gesagt, ich selber strauche ja auch mit solchen Dingen. Also ich bin ja auch mit einem Psychotherapeuten verheiratet, der mir auch immer Sachen vor Augen führt, wo ich dann auch immer denke so, ah, okay, vielleicht doch nicht ganz verstanden. Also das ist wirklich, wirklich schwierig, das wirklich zu verinnerlichen, weil man ja immer denkt, dann sagt er immer, ja, nimm das doch nicht persönlich. Dann denke ich, ja, wie soll ich es sachlich nehmen? Wie soll ich es nicht persönlich nehmen? Aber mir ist dann klar geworden, dass man denkt wirklich, okay, guck, was die Sachebene ist. Ist das Problem? Habe ich das wirklich getan? Ist das nicht so gut? Dann, ja, okay, könnte ich vielleicht zugeben. Und der persönliche Angriff, dass man den außen vor lässt. Und genauso eben auch bei der Manipulation, dass man wirklich diesen Dreischritt erkennen, benennen, genau, abtrennen. Das ist so das Grobe, was ich so als Tipp gebe. Und wie gesagt, erstmal geht es damit los, die Beobachtungsgabe zu schulen, was halt wirklich schon schwierig genug ist. Aber wenn man das dann auch erkennt und zum Beispiel dann in einem Gerichtsverfahren, die ich ja oft habe, was halt viele Anwälte, glaube ich, nicht so machen, die erkennen das vielleicht, aber dass man das da auch in dem Moment benennt, dass ich dann auch sage, stopp, einen Moment. Herr Vorsitzender, Herr Richter, sehen Sie, was hier gerade passiert. Die andere Partei macht ganz viele Kleinigkeiten, werden aufs Tablett gebracht. Es ist hier reine Verzettelungstaktik, um abzulenken von dem Problem, worum es eigentlich geht. Und das wird ja auch ganz oft in Schriftsätzen gemacht. Es werden wahnsinnig viele Sachen geschrieben, die einen wirklich auch wahnsinnig machen sollen. Gerade damit man den Kern nicht mehr sieht. Und auch da kann man schreiben, hier werden ganz viele Kleinigkeiten vorgebracht. Wir kümmern uns jetzt aber um das Thema. Und das Thema ist, zurück zu dem Thema kommen, zurück zur Sachebene, Folgendes. Und das ganz klar machen und das immer wieder machen. Weil nur dann wird auch den anderen klar, weil die sind ja immer so sachlich geschult. Man ist immer, denkt immer, ah, ich muss jetzt darauf eingehen, was der jetzt sagt. Ich muss darauf antworten. Nein, man muss nicht auf alles antworten. Man muss ganz oft einen Schritt zurückgehen, in die Metaebene gehen und sagen, was passiert, damit das irgendwie auch mal in das Bewusstsein der anderen gelangt. Weil anders hat es einfach wirklich keine Chance. Und dann für sich selber eben nochmal gucken, okay, ich lasse jetzt einfach mal die inneren Verletzungen weg. Der andere weiß ja genau, wo er mich triggert. Einfach nochmal durchatmen, ruhig sein und dann sagen, Sachebene, okay, da hast du vielleicht recht, vielleicht kann ich da mal ein Stück nachgeben oder auch nicht. Das verwirrt den anderen auch, wenn man auch mal so ein bisschen paradox handelt.
Ja.
Genau, das kommt auch sehr gut, dass man auch, also ich weiß nicht, wie das hier ist, in Deutschland ist es zum Beispiel so, dass Eltern von Kindern, wenn es um das Kind geht, wo soll das Kind wohnen, dass man sich streitet um diese Meldeadresse. Da ist das irgendwie wahnsinnig wichtig für die Mutter. Ja, aber das Kind muss doch bei mir gemeldet sein. Es ist im Grunde völlig egal, wo das Kind gemeldet ist. Dann sage ich immer, geben Sie doch mit dem nach. Dann haben Sie schon mal eine Sache weg und der andere ist wirklich verunsichert und verwirrt, weil er irgendwas bekommt, was er gar nicht wollte. Und dann kann man vielleicht in den wichtigen Punkten vielleicht hat man dann nochmal einen Punkt für sich Chance. Gewonnen. Ja, genau, ja. Genau.
Also dieser Zugang ist für mich wirklich neu, dass man mit dem Klienten in diese Richtung arbeitet, dass man quasi die Manipulation aufzeigt. Weil auch oft in den Berufen Richter, Anwalt, Politiker, man wird eigentlich fokussiert auf den Gewinn und auf den einfach um es die andere Seite quasi fertig zu machen. Und man erwartet es nicht, als dass man von dieser fachlichen Seite auch in die psychologische Seite quasi beraten wird. Für mich, wenn man ein Manipulationsthema hat, das ist eher Arbeit eines Psychotherapeuten. Also selten, dass man zu einem Anwalt geht und dann diese Richtung Unterstützung bekommt.
Ja, aber wie gesagt, der Ansatz ist mir, das kam so zu mir, auch durch die Arbeit mit meinem Mann und dadurch, ich habe mich auch schon sehr viel mit so am Rande im Rahmen meiner Möglichkeiten mit der Psychologie beschäftigt. Das hat mich schon immer einfach wahnsinnig interessiert. Dadurch da Workshops gemacht und Seminare gemacht in tiefenpsychologischer Hinsicht oder eine systemische Analyse. Also das interessiert mich wirklich und ich sehe eben, dass dieser Bedarf einfach da ist und dass viele auch zu mir kommen, die auch frustriert sind von ihren Anwälten, die sagen, der hat da einfach nur gesessen und der hat gar nichts gesagt und der macht einfach nur diese fachlichen Sachen und ich glaube, es reicht einfach nicht mehr wirklich, weil die Probleme sind so komplex, dass man die andere Seite auch mit beleuchten muss. Ich meine, das Ideale wäre natürlich eine Kombination, wenn man immer ein Team an der Seite hätte, aber das kann sich ja auch nicht jeder leisten.
Das stimmt.
Genau. Aber ich biete das teilweise manchmal mit meinem Mann an. Wir haben auch teilweise, also Mandanten oder von ihnen Klienten, die wir gemeinsam betreuen, wo wir quasi als Team eine Strategie entwickeln und dann da zu dritt daran arbeiten. Also, und das ist wirklich toll. Also, weil ich meine, bei dem einen, da kam wirklich so ein Schriftsatz raus. Da habe ich auch selbst gedacht, oh mein Gott, irgendwie so ein Schriftsatz. Ich glaube, das hat hier das Gericht noch nicht gelesen. Und die Gegnerin war auch tatsächlich sowas von entsetzt, dass sie auch mich bei der Anwaltskammer angezeigt hat.
Nicht wahr?
Doch, weil sie prüfen lassen wollte, ob man sowas tatsächlich sagen darf. Aber es war weder strafrechtlich relevant, es waren keine Beleidigungen drin, es waren nur sehr klar Sachen aufgezeigt worden, die ihr nicht gefallen haben, die natürlich hart sind, aber was wirklich genau ins Schwarze getroffen hat. Das merkt man ja auch daran, dass sich dann jemand aufbäumt. Aber tatsächlich, jetzt, ich weiß jetzt auch nicht, wie die Sache ausgegangen ist, das war wirklich irgendwie wahnsinnig schwierig, aber da war auch irgendwie eine lustige Situation, dass das Buch meines Mannes auch rumlag und als sie in einem Wutanfall Sachen von ihm aus dem Fenster warf, flog auch das Buch meines Mannes mit raus. Davon gibt es ein Foto, also das ist noch eine kleine Anekdote.
Lustig.
Am Rande. Ja. Genau, aber was ich sagen wollte ist, wie gesagt, ich biete mit meinem Mann ab und an, wir nennen das After Work, Narzissmus und Recht.
2.0.
Genau.
Habe ich auf der Homepage gesehen.
Ja, genau.
Da wollte ich dich auch fragen, ist das, wie kann man sich das vorstellen? Dass es, sind das Einzelcoaching-Stunden oder Gruppen-Online-Seminare? Wie funktioniert dieses, so eine Art, falls jemand sich zum Beispiel anmelden wollte, weil es online ist?
Das ist eine Gruppe, also eine offene Gruppe tatsächlich. Genau, also wir müssen jetzt wieder auch starten. Es ist jetzt irgendwie einige Monate auch tatsächlich, war es jetzt nicht, aber jetzt haben wir wieder neue Anfragen. Es ist jeden Monat wieder frei, dass man sich anmelden kann. Es ist auch gemischt, Männer, Frauen, also das ist eigentlich ganz egal. Natürlich ist es so, dass man, wenn man sich anmeldet, auch bereit sein muss, natürlich man muss es nicht, aber es wäre natürlich schön, wenn man sagt, worum es geht, dass die anderen auch profitieren können, was das Problem ist.
Echt?
Und sich da natürlich ein Stück weit öffnen, soweit es möglich ist. Und wir haben es in den letzten Malen auch dann so gemacht, dass wir, als das Seminar vorbei war, das offen gelassen haben, damit die Leute sich vernetzen können untereinander. Was dann auch geschehen ist, dass sie sich auch untereinander helfen. Und es läuft dann eigentlich so ab, dass wir vorher ein bisschen einsammeln, okay, was sind die Schwerpunkte von den einzelnen Leuten, dass wir das so ein bisschen in Blöcke sortieren. Es gibt ja manchmal mehr oder weniger rechtliche Fragen und dann teilen wir das so ein bisschen auf, dass wir es halt nach den Personen machen. Wer noch eine Frage hat, irgendwie, dass ich dann einen Part erzähle, wie das allgemein juristisch abläuft. Mhm. Mit den Umgangsrechten zum Beispiel, wenn das ein Thema ist. Und dass dann der Pablo wieder zu den, ja, zu seinen Themen spricht, was, ja, was Themen sind, die wir auch schon angesprochen haben. Wie verhält man sich? Wie kommt man damit klar? Wie macht man das? Wie geht man mit Menschen um, die tatsächlich schwierig sind, ohne selber kaputt zu gehen?
Ja, kann es sein, dass zum Beispiel Menschen, ich sage bewusst Menschen, weil es sind oft Frauen, aber zu euch kommen oder sich bei euch anmelden, die in einer Beziehung mit einem Narzissten oder vermeintlichen Narzissten stecken und sagen, okay, ich bin quasi ein Gewaltopfer, mein Partner, Partnerin ist emotional gewalttätig und ich weiß nicht, wie ich da rauskomme, dass ihr denen auch Tipps gibt, wie man, auf was man achten muss, was die Schritte sind, wie man sich schützen soll oder beziehungsweise wie man, weil oft sind diese Menschen sehr eingeschüchtert. Sie, ja, sind auch oft, wir haben auch letztes Mal mit der Profilerin Patricia Stanning darüber gesprochen, dass oft wird so die ökonomische Gewalt angewandt und man kommt aus so einer Beziehung wirklich sehr schwer, vor allem wenn auch die Kinder involviert sind, raus. Gebt ihr da wirklich konkrete Tipps, wie kann ich mir helfen, wo muss ich mich wenden, wo kriege ich Unterstützung und so weiter? Oder ist es bei euch eher allgemein über Narzissten oder über...
Nee, es ist wirklich ganz, ganz konkret. Wie gesagt, der Teilnehmerkreis ist meistens überschaubar, dass es vielleicht 6 Leute sind, also jetzt eben nicht 40 oder so, dass wir wirklich individuell drauf eingehen und individuell auch dann sehen, wenn jemand auch mehr Zeit braucht und mehr Hilfe braucht, dass wir dann da versuchen, konkrete Tipps zu geben oder eben danach dann sagen, vielleicht machen wir nochmal ein Einzelgespräch, entweder mit mir oder mit Pablo. Und oft kommen die Leute auch wieder. Also es sind auch oft Leute da, die öfters kommen, weil die Geschichte geht ja weiter. Es ist ja nicht mit einem Tipp gelöst. Also es ist ja meistens eine langwierige Geschichte, gerade wie du sagst, wenn Kinder involviert sind und man in einer langen Beziehung ist, ist es natürlich auch sinnvoll, wenn man schon spürt, da irgendwas ist, dass man das strategisch tatsächlich gut vorbereitet, ne? Dass man sich vorher wirklich ein Netzwerk sucht, dass man sich Hilfe irgendwie in emotionaler Hinsicht sucht. Das sage ich auch oft den Frauen, die es halt auch oft sind, die ich berate. Ich berate aber auch Männer, dass ich immer sage, ihr Kind muss gesund bleiben, aber das kann auch nur gesund bleiben, wenn sie stabil sind. Weil wenn sie stabil sind, dann kann das funktionieren. Wenn die Mutter aber kaputt geht, dann geht ja auch die ganze Familie kaputt. Und dann ist es ja aber auch zum Beispiel, wenn der Partner ein Narzisst ist, schlecht für den. Weil es ist ja auch seine Familie. Das sollte ihm dann auch klar sein, dass er, wenn er die Frau zerstört, das Kind zerstört, die ganze Familie zerstört. Also das ist irgendwie zum Beispiel auch noch eine Sache, die man manchmal auch zurückspiegeln könnte, was einen Narzissten vielleicht erschrecken würde,
ja,
wenn er denkt...
Ja, aber den Narzissten ist es egal, oder? Also normal, also das, dass ein echter Narzisst geht über die Leichen.
Der geht über Leichen, aber vielleicht ist das, wenn man ihm ein bisschen spiegelt, dass irgendwas auf ihn schlecht zurückfallen könnte.
Ah, genau, in dem
vielleicht,
Fall.
Vielleicht macht das ein bisschen was, aber ich meine, vielleicht ist das auch nach 5 Minuten wieder vorbei. Das weiß ich jetzt nicht. Das kommt eben ganz drauf an, wie diese Personen gestrickt sind. Aber wie gesagt, wir machen wirklich... Also und darüber spreche ich auch oft mit meinem Mann, dass ich auch sage, es muss konkret sein, weil natürlich er hat wahnsinnig viel Input und manchmal ist das irgendwie mir sehr theoretisch und ich bin da sehr pragmatisch und strukturiert und ich brauche immer konkrete Tipps.
Ja.
Wir haben immer zu Hause so einen Running Gag, dass er dann immer sagt, ja, du musst die Flächen putzen. Dann sage ich, oh Gott, wenn ich die Flächen putze, ist es Flächen, ich sehe überall Flächen, ich werde wahnsinnig. Wo soll ich anfangen? Unterm Tisch, irgendwie auf der Figur im Kerzenleuchter.
Konkrete Hinweise.
Genau, konkrete Hinweise, ganz konkret. Und das machen wir eben auch. Also wie gesagt, mit diesem Dreischritt zum Beispiel oder eben auch mit anderen Tipps, die ich gebe. Das habe ich jetzt zum Beispiel schon gesagt. Das erste ist eben auch so ein Hilfenetzwerk aufzubauen, damit man wirklich stabil bleibt, sich schon vorher zu suchen, wer kann mich stützen, wenn ich emotional, juristisch und vielleicht noch ein anderer Berater, noch ein Coach, das ist ganz wichtig, sich auch wirklich was Stabiles zu suchen, sei es auch gute Freunde, die man involviert. Also je mehr man involviert, desto besser ist es natürlich auch.
Ja, weil oft genau wird zum Beispiel das Umfeld auch manipuliert, weil wir über die Manipulation gesprochen haben. Und man wird als Frau quasi den Eindruck nicht los, wenn ich gehe, dann werde ich die Böse sein oder werde ich diejenige sein, die Familie zerstört hat. Aber oft ist es besser für Mutter mit Kindern oder für Frau alleine zu gehen, als diese Manipulation, dieser Gewalt sich zu ergeben.
Absolut.
Und bei dir ist es, was mir auch sehr gut gefallen hat, ist dieses Wort Selbstermächtnis wirklich sehr groß. Und du klärst auf deine Klienten und Klientinnen über ihre eigenen Rechte, wie sie sich zu verhalten haben. Das ist wirklich sehr selten. Also mir ist so ein Zugang zu dem rechtlichen, zu der juristischen Arbeit noch nicht untergekommen. Vielleicht liege ich falsch, aber fand ich wirklich großartig, dass du da die Menschen unterstützt, einfach selbstbewusst für ihr eigene Rechte also zuzustehen.
Ja, natürlich. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass man wirklich die Personen wirklich wieder selbst ermächtigt.
Ja,
ne? Dass man
schickst
sagt,
du sie manchmal,
genau.
Entschuldigung, schickst du sie manchmal in die Therapie auch? Also sagst du, okay, das wäre vielleicht unterstützend, wenn man sich dazu, weil zum Beispiel, was mir in meiner Scheidung geholfen hat, also ich habe parallel dazu, habe ich eine Therapie gemacht, weil ich irgendwo nicht das Gefühl nicht werden, loswerden konnte, dass ich selbst irgendwas falsch gemacht habe. Und die Therapie hat mir sehr geholfen. Natürlich kann sich das nicht jeder immer leisten und nicht jeder sieht diese Bedürfnis oder oft wird man so überfordert von dem Ganzen. Und du hast auch sowas wie diese kooperative Praxis erfunden bzw. genannt. Es steht bei dir auf der Homepage,
ja.
Was ich auch irgendwie sehr neuartig finde, weil es ist ein bisschen ein holistischer Zugang zu der juristischen Arbeit,
ja.
Dass es einfach, vielleicht erklärst du es am besser.
Ja, sehr gerne. Also ich habe das nicht erfunden. Also kooperative Praxis ist quasi so eine Unterart von der Mediation.
Aha.
Na, und die Mediation ist ja irgendwann, kam das aus Amerika rübergeschwappt. Und diese kooperative Praxis gibt es auch noch nicht so lange, vielleicht 15 Jahre. Und Mediation ist ja so, dass man einen Mediator hat, normalerweise mit zwei Streitparteien, der dann dieses Verfahren sehr strukturiert leitet. Und im besten Fall kommt man eben auch zu einer Einigung der Parteien. Also wie gesagt, ich empfehle das in letzter Zeit also wirklich viel mehr, die Mediation noch, weil ich nach, ich weiß nicht, 25 Jahren streitige Praxis auch mehr und mehr zu dem Schluss komme, dass es, wenn es nicht nachhaltig und wenn die Parteien das wirklich nicht wollen, dann hält es auch nicht. Was soll ein Richter oder da welchen werden Pädagogen vors Gericht gezerrt? Die gucken einmal das Kind an oder die Kinder an und schlagen dann etwas vor. Ja, irgendwie 3 Tage hier, 4 Tage da. Wie sollen die das entscheiden, ne? Und wenn die Eltern das nicht können, ist es eben dann sehr schwierig, dass jemand anderes das entscheidet. Deswegen ist das natürlich, also ich weiß, es klappt eben nicht oft, weil man braucht immer zwei Parteien, die sich auch einigen wollen. Und manchmal ist vielleicht eine Partei noch nicht so weit oder gerät an einen Anwalt, der sagt, nein, da können wir ganz, ganz viel rausholen und haut noch gerne drauf. Also wie gesagt, so ein eskalativer Anwalt. Gut, aber jetzt zurück zur kooperativen Praxis.
Perfekt.
Das bedeutet, dass man nicht nur einen neutralen Mediator hat, sondern jede Partei hat einen, der Anwalt und Mediator ist an der Seite und man macht dann quasi zu viert eine Vereinbarung. Das heißt, man würde sich einen Zwischenschritt sparen. Wenn man in der Mediation, kann es ja auch sein, dass man zum Punkt kommt, okay, jetzt Unterhalt weiß ich nicht, jetzt machen wir Pause. Jeder geht zu einem Anwalt, lässt sich beraten, wie viel Unterhalt er fordern könnte. Dann kommen wir zurück. Das kann man sich sparen, wenn man gleich die Anwälte und Mediatoren dabei hat. Das heißt, man kann sich dann immer zu zweit beraten in seinem Team und dann wieder zu zweit kommen, zu viert und eine Vereinbarung machen. Und was noch das Interessante ist, man kann sich auch noch andere Fachleute hinzuziehen, die auch diese Ausbildung kooperative Praxis, das ist eigentlich nur ein Weekend-Seminar, aber man muss halt die Mediation vorher gemacht haben.
Ich verstehe.
Wenn man eine Mediationsausbildung gemacht haben, kann man in einem am Wochenende diese kooperative Praxis drauf machen. Und man kann dann zum Beispiel auch einen Steuerberater, gibt es auch, dazu holen, wo man dann sagt, wir sind mit den Finanzen komplett überfordert, wir müssen hier einen Steuerberater dazu holen. Dann holt man den einmal dazu, der gibt seine Fachkompetenz da rein und man kann weitersehen. Mhm. Oder man holt eine Pädagogin dazu.
Oder Kinderpsychologin.
Kinderpsychologin. Also all diese ganzen Fachleute. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, dass man sich selber die Teams bildet und nicht, also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie es in Österreich ist. In Deutschland ist es ja so, es wird ja dieses Team zusammengewürfelt. Der Richter sucht einen Verfahrensbeistand, heißt das in Deutschland, aus. Das ist dann der Anwalt des Kindes. Das ist manchmal auch ein Anwalt, manchmal ist das ein Pädagoge. Früher war eigentlich gar keine Ausbildung erforderlich, also was eigentlich auch eine Katastrophe ist, das soll jetzt geändert werden. Und diese Leute entscheiden dann halt einfach über das Schicksal. Und wenn dann halt, diese Leute sind ja auch nicht frei von Manipulation. Das heißt, wenn dann auch eine Person ist, die sehr gut reden kann, die anderen sehr gewinnend ist, dann lassen sich auch diese Personen sehr schnell manipulieren und schlagen sich auf eine Seite. Und wenn diese Personen dann dem Richter sagen, nee, das ist so und so, dann sagt der Richter, ja, das ist dann so. Und dann hat man verloren. Also von daher ist dieses System einfach eine Katastrophe. Das ist so von oben herab und man ist dem dann komplett ausgeliefert. Selbst wenn man die besten Argumente hat, kommt man gegen dieses Team von Richter, Verfahrensbeistand und Jugendamt dann nicht mehr an. Ne? Mhm. Und das ist halt, deswegen empfehle ich so gerne die Mediation und die kooperative Praxis,
weil das wirklich gut ist. Alles, was man abseits vom Gericht entscheiden kann, ist es immer gut. Natürlich, wie du schon erwähnt hast, braucht man eine Bereitschaft. Traurig ist immer so, dass oft die Kinder als Machtspiel benutzt werden und ja, das geht leider auf, und kurzfristig sieht man die Spätfolgen von diesem Streit und von dieser Eskalation nicht. Das ist wirklich schade, dass man dann so weit treiben lässt, dass man sich über Sachen streitet, die eigentlich gemeinsam zugute des Kindes entschieden werden sollten.
Genau, also das ist wirklich ein Problem, dass Machtspiele auf dem Rücken der Kinder ausgetragen werden. Ein Tipp, den ich auch manchmal gebe, ist aber wirklich sehr schwer, aber du hast es vorhin schon mal angedeutet, ist auch loszulassen tatsächlich. Manchmal, wie gesagt, kann es auch helfen, loszulassen. Einerseits irgendwie die Beziehung und andererseits eben auch mit dem Umgang zum Beispiel was zuzugestehen. Also oft kommen auch Mütter zu mir, die sagen, ich will nicht, dass er tatsächlich bei dem Mann ist, weil ich habe Angst, dass er manipuliert wird und kaputt gemacht wird. Ne? Und es ist tatsächlich manchmal ist diese Angst übertrieben. Also ich kann es ja auch nicht beurteilen, man ist ja nicht drin. Aber Kinder sind da schon resilient. Und manchmal ist es da auch ein Stück weit gut, ein bisschen loszulassen, dass man einfach auch dann merkt, ich habe Freiraum. Und dann diese Zeit eben auch zu nutzen und sich wirklich zu stärken, ne? Dass man da einfach so ein bisschen nicht immer dem hinterher ist, weil das macht einen ja auch nicht besser. Das macht einen vielleicht auch nochmal kaputt. Und dann tatsächlich mit dieser Therapie, das habe ich vorhin gar nicht beantwortet, glaube ich. Natürlich ist es super, wie gesagt, das meine ich auch mit diesem Hilfenetzwerk. Da muss jeder gucken, was er braucht. Ich meine, heutzutage gibt es Coaches oder Therapeuten oder da muss man eben gucken, was einem selber hilft, weil das sagt einem ja auch keiner und das kann man auch nur selber spüren, welche Person oder welche Maßnahme das ist, die einen da wirklich bestärkt, so dass man selber dazu kommt zu wissen, was ist in meinem Kopf, was fehlt mir noch, damit ich da irgendwie wirklich besser werden kann und wachsen kann.
Ja, ich glaube, der erste Schritt ist, wenn man wirklich erkennt, dass man Hilfe braucht. Weil dann kann es schon sein, dass es eins zum anderen kommt und dann wächst dieses Netzwerk aus der Unterstützenden. Aber natürlich, wenn man versucht, auf eigene Hand da irgendwo Lösungen zu finden, ist es oft sehr schwierig. Und das ist natürlich, so eine Anwältin wie dich zu haben, ist es eine große Unterstützung, weil du bist schon sehr pro unterstützend, pro Frauen auch und das finde ich wirklich super und das ist auch ein bisschen Mangelware, wenn man so sagen darf. in dieser Welt. Magst du auch Online-Beratungen, also dass zum Beispiel jemand dich aus Österreich kontaktieren könnte und wenn jemand in diese Art der Unterstützung interessiert, an diese Art von Unterstützung interessiert wäre, dass man dich einfach per Mail kontaktiert und dass es auch aus Deutschland geht?
Ja, klar, das ist kein Problem. Also ich mache sehr viele Beratungen auch per Zoom mittlerweile, das ist überhaupt gar kein Problem. Die einzige Hürde ist natürlich das Rechtssystem. Also wie gesagt, das österreichische Rechtssystem.
Stimmt.
Da kenne ich mich halt nicht aus. Da kann man nur in Sachen, wie gesagt, emotionale oder einfach diese Abgrenzungsthemen oder wie man sich verhält. Ich glaube, das ist allgemeingültig, unabhängig von den Rechtsordnungen. Das kann man dann machen, aber wie gesagt, konkrete Rechtstipps tatsächlich als Anwältin kann ich jetzt für Österreich und Schweiz eben nicht geben.
Stimmt, ja, aber man könnte eventuell bei euch, bei eurem Workshop kurz reinschalten und schauen, dass man vielleicht sich da zumindest die erste Hinweise holt, wie man, in welche Richtung man sich begeben sollte.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja, du bist auch künstlerisch sehr, sehr, sehr präsent. Also ich war wirklich erstaunt, weil deine Homepage hat mich wirklich gecatcht, weil erstens einmal als Frau das Arschloch war das Erste, was mich zum Schmunzen gebracht hat. Dann habe ich auch gesehen, dass du einen Song aufgenommen hast. Erstens mal wusste ich nicht, ob du es bist tatsächlich, aber du hast es eingesungen.
Ja, tatsächlich. Ja. Ich singe schon sehr lange und übe daran schon sehr, sehr lange. Es ist eigentlich auch so eine Art von ein bisschen Selbsttherapie irgendwie, dass man da den Mut aufbringt, irgendwie selber was zu machen. Aber es macht mir wahnsinnig viel Spaß und da auch irgendwie mal selber manchmal auf der Bühne zu stehen. Also bisher eigentlich fast nur in Workshops. Ich mache jedes Jahr immer so einen Workshop, der geht immer eine Woche. Und da steht man jeden Tag auf einer Bühne mit einem anderen Song. Und das übt irgendwie wirklich wahnsinnig. Und da habe ich so ein ganz tolles Netzwerk. Und ja, ich habe auf meiner Homepage den einen Song, genau, von der Rolle
heißt der.
Das geht tatsächlich auch um einen Prozess. In dem Song geht es um ein, ich habe auch eine Zeit lang Strafrecht gemacht. Das mache ich jetzt nicht mehr so sehr, weil mich dieser Prozess tatsächlich sehr belastet hat. Da war ich Opferanwältin. Von einer jungen Frau. Nee, das stimmt gar nicht, was ich jetzt sage. Was ich jetzt erzähle, ist nämlich ein neuer Song, den habe ich noch nicht veröffentlicht.
Ah, okay.
Genau, der ist noch nicht da. Der heißt Prozessscherben. Der kommt raus. Also ich habe den schon aufgenommen, aber ich habe ihn noch nicht auf meiner Homepage. Aber der wird in Kürze rauskommen. Da geht es um diesen Strafprozess von diesem Opfer, wo ich die Opferanwältin war. Und ich hatte Angeklagte hatte einen Anwalt, einen Strafverteidiger, der wirklich unfassbar war. Also der hatte jeden Tag andere Launen, der hat rumgeschrien, der hat das komplette Gerichtsverfahren dominiert.
Narzisst.
Ja, vielleicht.
Vielleicht.
Selbst der Richter wirkte dagegen sehr klein. Und dieses Verfahren, das waren wirklich, glaube ich, 10, 12 Termine, immer von 9 bis 16 Uhr. Es wurden 3 Staatsanwälte verschlissen. Und was nachher rauskam als Strafe für diesen Täter, also es war ein junges Pärchen, wo es auch um Beziehungsgewalt ging, wo wirklich die Anklagepunkte, es waren, glaube ich, 25 Sachen, die er gemacht hat. Und was er nachher bekommen hat, war eine lächerliche Strafe. Das war wirklich so erschütternd, dass ich eigentlich in diesem Metier da wirklich nicht mehr gerne arbeite. Das ist dieser Song, den ich jetzt dann rausbringe. Und der andere von der Rolle, da ging es, glaube ich...
An der Richterin, glaube ich, die sehr, sehr unangenehm war und die, wo du die Grenzen zeigen wolltest, irgendwo, wie man als Richterin sich benehmen hat. Also was ich mich erinnere von der...
Das war auch eine andere Anwältin, die ich beobachtet hatte auf der Gegenseite, die sich wirklich respektlos auch verhalten hat. Die hat fast, dass sie ihre Füße auf den Tisch getan hat. Also die hat ihre Tasche auf den Tisch gehauen und hat drum geflucht und gestöhnt. Und die Richterin hat auch sie zur Ordnung ermahnt und hat dann irgendwann gesagt, wenn sie nicht passt, dann gehen sie doch raus. Sie hat dann kurz überlegt und dann dachte sie sich, es ist vielleicht nicht so gut, wenn ich rausgehe. Blieb dann doch. Also das war wirklich ein Schauspiel, was die geliefert hat. Und die hatte mir die Inspiration zu diesem Song gebracht. Also von daher, das macht mir sehr viel Spaß, auch so Texte zu schreiben, tatsächlich das dann so zu verarbeiten und dann noch musikalisch das zu bringen, also habe ich sehr viel Freude dran.
Ja, das ist irgendwie für mich metaphorisch so ein bisschen Stimme geben, oder? Also das,
genau.
Du gibst der Stimme deinen Klienten und du gibst selber deine Stimme oder hebst deine Stimme. Das finde ich, das passt eigentlich ganz gut zusammen, obwohl sehr außergewöhnlich ist eigentlich. Es fehlt nur ein Buch vielleicht noch.
Ja, habe ich auch schon immer gedacht, aber ich weiß nicht. Es ist sehr schwierig. Ich habe immer nur gesagt, also das Format von einem Song finde ich sehr gut handelbar von der Länge. Ob ich da wirklich ein Buch schreiben kann, ich weiß nicht. Ich habe noch ein bisschen Respekt davor. Vielleicht kommt das irgendwann, ich weiß es nicht.
Überlebenstyps einer Frau und des Arschlochs. Nein, natürlich alles sehr, sehr mit Augenzwinkern und ich glaube, das könnte schon in die Tiefe gehen, eben Richtung Manipulation und so weiter. Ich finde wirklich sehr, sehr wichtig, dieses Thema. Und das kann man nie zu wenig sagen, wie wichtig ist sich von der Manipulation. Und es gibt es schon zum Abschluss irgendwelche Punkte, die man beachten sollte, wenn man Verdacht hat, dass man manipuliert ist. Es gibt so wie Red Flags eben für Narzissmus, gibt es für Manipulation auch so Warnsignale, die man vielleicht im alltäglichen Leben so ein bisschen abtut, aber die im Endeffekt dazu führen, dass man irgendwie immer kleiner und immer schwächer wird.
Vielleicht ist es einfach die Fülle der Dinge, ne? Also was ich meinen Mandantinnen auch oft als Tipp gebe, auch zur Vorbereitung, wenn man auch eine Strategie plant und mittendrin, dass man wirklich das sehr konkret dokumentiert. Weil man weiß ja selber, wenn man in einem schwierigen Gespräch ist oder Streitgespräch ist, dass man dann auch selber ein bisschen wie dissoziiert, sich abkapselt und 10 Minuten später könnte ich das eigentlich gar nicht mehr wiederholen. Und so geht es wahrscheinlich vielen. Also deswegen rate ich da wirklich, wenn sowas passiert, dass man es entweder tatsächlich mitschneidet mit dem Handy, man muss es ja nicht verwenden, man kann es ja auch dann nachher transkribieren, dass man einfach weiß, was gesagt wurde oder sich ein Protokoll macht. Und das auch mit Daten macht, weil es ist tatsächlich so, wenn man auch vor Gericht sagt, ja, der ist ein Narzisst, wie gesagt, das sollte man auch nie sagen, weil die können damit gar nichts anfangen. Man sollte immer konkret sagen, was wann passiert ist. Und wenn jetzt man nur einmal erniedrigt wird, dann denken die, na ja, das passiert ja jedem.
Selber schuld vielleicht, ja, hast du ihn provoziert.
Genau,
oder?
Aber wenn das 20 Mal in der Stunde passiert und jeden Tag, und in der Art, wo man es dann aufgeschrieben hat, sehr konkret, dann tut sich vielleicht was in den Gehirn. Dann denkt man vielleicht, ah ja, okay, wenn das mir gesagt würde und immer wieder, ist das kein Wunder, dass vielleicht jemand dann doch daran zerbricht, kaputt geht, traumatisiert wird. Und man weiß ja auch, dass Traumatisierte auch nicht so zusammenhängt und gut das wiedergeben können. Das ist ja auch oft in Gerichtsprozessen da. Psychische Gewalt wird ja nicht anerkannt. Wenn jemand da nicht sitzt und blutüberströmt ist, dann denkt man, wieso, die sieht doch so gut aus. Was ist denn da los? Klar, die reden dann unzusammenhängend und dann denken die, was erzählt die denn da? Und kein Mensch bringt eins und eins zusammen und sagt, vielleicht ist sie wirklich so kaputt daran, dass sie es einfach nicht mehr wiedergeben kann. Und das ist so eine Sache zum Thema psychische Gewalt, die immer noch nicht so richtig angekommen ist. Gerade im familiengerichtlichen Verfahren, weil es da wirklich so oft ist, dass man den Eloquenteren glaubt und dann denkt, ach, das ist ja so sympathisch, das verstehe ich super. Und dann, was erzählt sie denn? Also ich verstehe kein Wort, irgendwie ist ja alles ein Durcheinander, die ist ja vielleicht irgendwie komisch, was hat die denn?
Ja, und meistens glauben die Opfer dann auch daran, dass sie schuld sind, weil oft, weil manipuliert und weil eben jahrelang eingeredet, dass sie alles falsch machen und eigentlich
eben und daher das nicht sagen, sondern wirklich konkret aufpassen, irgendwie aufschreiben und nachher nochmal gucken, wie geht Manipulation, ist das eine Manipulation und dass man das wirklich dokumentiert und dann nachher hat man vielleicht die Fülle, sich ein bisschen einfach damit beschäftigen. Also wie gesagt, erster Punkt, wirklich erkennen, versuchen zu erkennen, was passiert gerade mit mir. Mir geht es schlecht, warum geht es mir schlecht, hatte das vielleicht einen Auslöser. Also da einfach nochmal selber so ganz wach durch die Gegend gehen und versuchen, das erstmal zu bemerken. Also das sagt mein Mediationsausbilder immer, wie gesagt. Erkennen. Und dann sage ich auch immer, wie kannst du das? Wie kannst du immer sofort eingreifen? Was mache ich, wenn ich das nicht erkannt habe? Und dann sagt er immer, du, 2 Minuten später gibt es wieder eine Möglichkeit zum Eingreifen. Also ist kein Problem, wenn man das verpasst hat. Es kommt ja wieder eine Situation. Dann einfach wieder wachsam bleiben und gucken, dass man das mitkriegt. Und dann, wie gesagt, erkennen, benennen, abtrennen. Benennen, was ist es? Und dann nochmal abtrennen. Bin ich das wirklich? Werde ich hier einfach nur klein gemacht? Was ist die Metaebene? Was ist die Sachebene? Ah, okay, das Problem. Und ich fühle mich nur wieder persönlich angegriffen, weil jemand weiß, da ist derjenige ganz, ganz verletzlich. Und dann nicht reagieren, nicht impulsiv reagieren, sondern erstmal durchatmen und gucken, wie ist der Wahrheitsgehalt.
Ich glaube auch, also diese Ruhe zu bewahren, ist, glaube ich, einer von den schwierigsten einerseits, aber wichtigsten Punkte. Und dafür eben braucht man immer eine fachliche Unterstützung. Und deshalb bin ich froh, dass es Anwälte wie dich gibt, die das anbieten und wo man wirklich sich beraten kann und wo man sich irgendwo die Kraft holen kann und die Tipps holen kann. Das ist super, super spannend. Ich danke dir vielmals. Es war ein total wichtiges und spannendes Gespräch. Genieße Wien. Komm gerne wieder für ein nächstes Gespräch. Ansonsten, wir sehen uns in Hamburg.
Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Und du bist jederzeit willkommen in Hamburg. Und ich fand das wirklich ganz, ganz interessant. Und ich werde noch ein bisschen mir Wien reinziehen.
Super.
Wir sind am Ende unserer Folge. Wenn es euch gefallen hat, folgt mir auf Social Media und abonniert meinen Kanal.